Willkommen zu einer neuen Ausgabe, mal nicht die gewohnte Anmoderation. Und nach, nach diversen YouTube-Videos und technischen Problemen haben wir es jetzt um 23.55 Uhr, donnerstags abends, kurz vorm Tracker, noch geschafft, eine ganz spezielle Folge aufzunehmen. Und zwar haben wir heute den zweiten weiblichen Gast, der aber auch was gemeinsam hat mit unserem ersten weiblichen Gast, Sophia Wiedenroth. Nämlich ist bei mir gerade Katharina Rossmann, die genauso wie Sophia auch unter dem oder mit dem S auf der Brust, nicht Superman, aber mit dem S auf der Brust unterwegs ist. Auch im Hause oder vom Hause Specialized unterwegs. Weniger Offroad oder jetzt vielleicht auf dem Gravelrad mehr Offroad, aber bisher eher auf der Straße oder im Wasser oder zu Fuß. Schön, dass es jetzt noch kurz vor Mitternacht geklappt hat. Hallo Katharina.
Hallo Lukas. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind on air und jetzt können wir von unseren letzten zwei Tagen hier in Girona mit allerlei Höhen und Tiefen auf dem Rad, beim Kaffee trinken und sonst wo erzählen.
Oh Mann, da haben wir aber jetzt schon, also wir haben uns ja jetzt vor zwei Tagen kennengelernt. Da haben wir aber auch alle Höhen und Tiefen des Radsport-Daseins mitgenommen. Von Regenschauern in der Abfahrt zu technischen Schwierigkeiten als Social Media Podcast Influencer. Oh Mann. Ja, was machen wir hier überhaupt?
Ja, genau.
Erzähl mal kurz.
Wir sind eigentlich hier wegen dem Tracker. Wir fahren beide die Tracker 200 Strecke. Und genau, wir haben uns kennengelernt beim SRAM Social Ride.
Und typisch für uns beide, wir waren so sozial, dass wir es erst geschafft haben, nach zwei Stunden uns Hallo zu sagen, weil ich eher so hinten rumgefahren bin.
Ja, und ich bin ganz vorne rumgefahren.
Du ganz vorne, ja genau. Und dann irgendwann standen wir dann nach dem Ride bei SRAM im Hof nebeneinander und dann sind wir so ins Gespräch gekommen.
Genau, aber du hattest mir vorher noch mein Ast aus dem Hinterrad.
Ach, das warst du?
Genau, dass du gesagt hast, dass ich dich die ganze Zeit genervt hätte, das musst du jetzt mal rausnehmen. Und dann habe ich erst erkannt, hey, das ist doch dieser Lukas Baum, der ist auch mitgefahren. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich muss ihm, glaube ich, mal Hallo sagen.
Dann wurde es doch sozial bei dem Ride.
Genau.
Nee, das hat mich total gestört. Ich kann es echt nicht. Also, wenn ich hinter Leuten herfahre und es hängt irgendwas aus dem Trikot oder es hängt irgendwas hinten drin, ich muss da immer Bescheid geben. Das sind so, glaube ich, kleine Zwänge, die ich habe.
Ja, ich wäre froh, dass du deinen Zwang ausgelebt hast.
Ja.
War zwar leider nur noch die letzten 500 Meter bis zum SRAM-Haus, aber der Ast war dann zum Glück entfernt.
Warum? Warum war da überhaupt ein Ast drin? Bist du auf Abwegen unterwegs gewesen?
Ja, genau. Ich bin hier wirklich auf Abwegen unterwegs, weil normalerweise findet man mich ja nur auf den Straßen des Odenwalds. Wenn ich mit dem Rennrad meine Longrides am Wochenende absolviere.
Oder in Österreich, beim Ötztaler.
Genau, der Ötztaler hat mich sozusagen berühmt gemacht.
Da hast du mich auch schwer beeindruckt, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe dich vorher nicht so auf dem Schirm gehabt, so wie vielleicht 90% von allen Radsportgrößen oder Persönlichkeiten im Radsport. Aber wer einen Ötztaler gewinnt, der muss schon was drauf haben. Und du hast mich auch überzeugt bei unserem Ausflug danach. Also nach dem Social Ride sind wir dann nochmal zu zweit unterwegs gewesen. Und da haben wir die ersten beiden Berge uns angeschaut und die ersten beiden Abfahrten. Und bergauf, muss ich sagen, bin ich da ganz normal. Also ich habe dich nicht gekannt, ich wusste dein Level nicht. Und bin einfach mal vorsichtig. Ich bin da nie so ein Assi, der da direkt irgendwie so das Tempo angibt bei Leuten. Ich finde es immer fast schon peinlich. Aber irgendwann haben wir uns dann auch zu zweit auf so ein Tempo geeinigt, was für mich auch jetzt gar nicht langsam war. Also das war ein ganz normales Trainingstempo, da musste ich schon ein bisschen schlucken. Also hast mich überzeugt da.
Ja, ich hatte ein bisschen Stress, als er gesagt hat, ja gut, ich habe dem Lukas dann gesagt, ja, ich will jetzt nochmal den ersten Teil der Strecke abfahren. Ich habe den Track auf meinen Garmin geladen und ich drehe jetzt nochmal schnell eine Runde. Und als du dann gesagt hast, ja gut, da fahre ich mit. Ja, scheiße, auf was habe ich mich da jetzt eingelassen?
Kurz Angstschweiß bekommen.
Genau, aber ich weiß so, dass ich bergauf ganz gut fahre. Und im Gravel leider bergab muss ich noch ein bisschen an meinen Skills arbeiten. Aber trotzdem hatte ich ein bisschen Stress, aber dann ging es eigentlich ganz gut. Bergauf konnte ich dann deine Linie nehmen. Ich habe noch ein paar heiße Tipps bekommen, wie man gute Linien findet bei muddy conditions. Und ein bisschen slippery war es alles. Und es war auch sehr steil, die ersten beiden Berge. Bergab muss ich den Lukas dann ziehen lassen. Aber bergauf.
Aber dafür hast du mich zweites Mal überrascht an dem Tag, weil wir waren dann so kurz vorm höchsten Punkt. Nach dem zweiten Berg standen wir oben. An der Strecke haben wir noch ein Spontan-Shooting von unserem gemeinsamen Partner, wo wir übrigens auch uns gerade befinden, im Casa de la Ministry.
Wir hüpfen jetzt nur von Häusern zu Häusern. Tram House, ja. Ministry House.
Ja, aber wir haben ja echt ein paar gemeinsame Partner. Auf jeden Fall hatten wir da ein spontanes Shooting noch oben am Alice Angels.
Ja, Alice Angels, wie also, sie alle sagen.
Genau, es gibt ja so viele Namen dafür. Ich habe übrigens auch noch keinen, also ich muss mal einen Spanier fragen.
Ja, genau, ich glaube, da ist wahrscheinlich Els Angels.
Angels oder Angels oder
ja, sowas. Naja, auf jeden Fall der geilste Berg in Girona.
Genau, also der Hausberg quasi genau. So vor der Tür. Und dann hat es da furchtbar, also die Wolken kamen schon auf einen zu und aktuell, wie jeder wahrscheinlich verfolgt hat, ist die Wetterlage eben ein bisschen angespannt. Oder eher ein bisschen extrem. Und auf jeden Fall wurden wir da so komplett einmal angepisst oder voll geschifft. Also das war echt Wolkenbruch hoch 10. Aber also ich wollte dir das eigentlich nicht antun. Also ich wollte nicht derjenige sein, der jetzt da sagt, wir fahren jetzt trotzdem runter. Aber du hast gesagt, nö, da fahren wir schon runter. Und ich habe mich echt schon innerlich in dem in einem Ministry-Bus gesehen, der da eigentlich bereit gestanden hätte.
Und einladend ausgesehen hat, für dich zumindest.
Oh ja, und jeder, der mich kennt, der weiß, wie gerne ich Kälte und Regen mag. Aber du hast mich dann überzeugt, runterzufahren. Ich wollte mich dafür, vor dir natürlich auch nicht, wollte mir da keine Blöße, wollte mir es nicht geben. Und dann hast du mich echt überzeugt in der Abfahrt, weil, also wieder mal, du bist mir sogar ein paar Mal weggefahren in Kurven, weil da habe ich mehr Schiss gehabt. Ich habe echt mehr Schiss gehabt in den nassen Straßenkurven wie du. Aber ich glaube, warst hier nicht zum, oder das weiß ich, deine erste Abfahrt hier in Girona, ne?
Nee, den Els Angels, den bin ich schon ein paar Mal abgefahren und vor allem im März, vor kurzem erst. Und ich habe schon an deiner Frage gemerkt, als wir da oben bei Ministry am Bus standen, ob wir jetzt da runterfahren sollten, habe ich schon gedacht, ja, jetzt denkt er wahrscheinlich, dass die fährt wahrscheinlich auf der Straße genauso schlecht bergab wie im Gelände.
Ich wollte es nicht aussprechen.
Und dann habe ich mir gedacht, dem zeige ich jetzt mal, dass ich aber auf der Straße schon bergab fahren kann. Nee, aber ich fahre auch auf der Straße tendenziell deutlich besser bergab als Offroad. Da habe ich einfach mehr Vertrauen ins Rad und in mich selber.
Also wenn man das einfach mal auch das Ganze stundenmäßig runterbricht, also wer halt die Woche irgendwie 25 Stunden auf der Straße verbringt, da ist dann das Vertrauen in eine Kurvenkrippe auf der Straße schon ein bisschen höher als Offroad. Also man muss generell mal erzählen, also ich war schon ein paar Mal geflasht, wo du mir deine Trainingseinheiten und Trainingsstunden so aufgerechnet hast. Und du arbeitest noch Vollzeit dazu. Also das ist ein kompletter Freak hier neben mir. Du hast in der normalen Trainingswoche so irgendwas zwischen 20, 25, 30 Stunden. Also im Trainingslager, wie viel war da so der Peak?
40 Stunden.
Das habe ich echt, also 40 Stunden habe ich noch nie geschafft, ne?
Ja, aber ich habe ja auch das Motto gehabt, every day is a long ride day.
Das ist schon einfach krank.
Dass ich es nicht zu dir nach Andorra geschafft habe, war leider alles, ja. Aber da lag wahrscheinlich noch Schnee, da kam ich halt nicht hoch im Roadie.
Das musste das nächste Mal, das habe ich mir auch schon vorgenommen, irgendwann mal von Andorra runter nach Girona bei irgendeinem Kumpel pennen und dann wieder hochfahren. Ich glaube,
nee, runter. Wie weit ist es denn?
Das sind, glaube ich, so knapp 200, aber halt Andorra, du fährst auf 1300 los und dann bekannterweise hier Girona bei 50 oder 80, keine Ahnung, wie das liegt. Ein, also die eine Richtung halt tendenziell bergab, die andere Richtung tendenziell bergauf.
Ja, yeah, okay. Also die Hinfahrt ist der Spaziergang und die Rückfahrt ist dann
korrekt
der Vorgarten.
Ja. Aber erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Also du bist voll arbeitstätig und trainierst noch wie ein Gestörter. Während ich hier auf die Füße hochlege und mich entspannen kann, gehst du ins Büro und musst da noch performen. Also ich finde das einfach nur krank. Wie schaffst du das?
Ja, gutes Zeitmanagement und natürlich die Liebe für den Sport. Und ich bin da ja auch langsam reingewachsen so. Habe schon immer in meinem Leben viel Sport gemacht. Und jetzt mit dem Berufseinstieg natürlich ist eine große Herausforderung. Und die meisten Stunden, muss ich auch sagen, die trainiere ich auch am Wochenende. Also unter der Woche habe ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt das Projekt mit dem Ironman nochmal angegangen bin, ich starte im Juni nochmal beim Ironman Klagenfurt, da habe ich schon auch mal unter der Woche Tage, wo ich auch zwei Sessions am Tag mache. Und jetzt, wo ich eigentlich davor eher nur Radsport gemacht habe, hatte ich meistens eigentlich immer nur eine Session. Im Sommer auch mal zwei, da war ich eher mal zum Ausgleich immer noch mal schwimmen. Aber wie gesagt, das ist ein gutes Zeitmanagement und ich habe halt sehr kurze Wege. Mein Arbeitsplatz, also die Kanzlei, in der ich arbeite als angestellte Rechtsanwältin, die liegt halt mit dem Rad nur 5 Minuten von meinem Haus. Und dann trainiere ich meistens morgens so zwischen 5 und 8 und bin dann um 9 auf der Arbeit. Und dann
zwischen 5 und 8, da bin ich noch so tief im Land der Träume.
Und dann manchmal noch abends dann halt so zwischen 7 und 9. Genau. Und ich muss halt sagen, aktuell passiert halt in meinem Leben jetzt nicht so viel außer essen, schlafen, trainieren, arbeiten, einkaufen, ja, und den Laden am Laufen halten.
Wo kommt das? Also da haben wir eigentlich auch abseits jetzt vom Podcast noch drüber geredet. Wo kommt das eigentlich her? Also warst du schon immer so voll der Workaholic? Auch schon so als Kind? Oder, also das heißt Workaholic als Kind, aber also du musst immer was zu tun haben? War das so ein intrinsischer?
Ja, viele sagen so, ich bin so eine Getriebene dann, also dass ich immer irgendwie was zu tun haben muss.
Also deine Eltern hatten schon als Kind die Hände voll von dir?
Ja, auf jeden Fall. Immer viel zu tun mit mir. Und ich bin halt auch jemand, wenn mir was extrem viel Spaß und Freude bereitet oder ich merke, dass ich darin gut bin, dann bin ich jemand, der halt gerne eher 120% gibt als 100%. Ich bin lieber jemand, der weiß, er hat alles gegeben, um irgendwie ein Ziel zu erreichen und ist vielleicht damit auch über das Ziel hinausgeschossen, anstatt dass ich halt nur 80% gegeben habe. Und dann hat es vielleicht nicht geklappt, sondern weiß ich nie, was wäre passiert, wenn ich die letzten 20% gegeben habe. Deswegen, ich bin lieber jemand, der gerne übererfüllt. Ist auch manchmal ein bisschen gefährlich, weil wir hatten es ja schon darüber, zwischen dem Superstar und dann Fucked Up ist halt nur ein sehr schmaler Grat. Und oftmals gelingt es mir, den schmalen Grat zu treffen. Und manchmal klappt es halt nicht, aber dann ist es halt so. Dann habe ich lieber alles gegeben und bin sang- und klanglos vielleicht untergegangen, anstatt dass man nicht weiß, was wäre passiert, wenn ich einfach noch mehr investiert hätte. Und ich will jetzt nicht sagen, so gehe ich hier auch am Samstag an den Start, weil für mich ist es halt hier alles Neuland. Das ist das erste Rennen, was ich jetzt Offroad bestreiten werde. Sondern mir nicht ganz klar, ob ich überhaupt vorne in der ersten Startgruppe mit den...
Daran arbeiten wir mal. Also, ja. Also hier mit dem Trainingspensum, mit den Ambitionen, mit einer Palmaris schon als Radsportler, da fangen wir gar nicht erst an, dass wir hier eine halbe Stunde hinter den ersten starten. Also dafür musst du eigentlich vorne starten. Mit dem Ansatz, das du hier gerade geschildert hast, das wäre nur eine Ausrede, die du dir selbst irgendwie, so eine Hintertür, die du offen hältst. Ja, nee.
Da, ja, wir gucken mal, ob wir das noch hinbekommen mit der ersten Startgruppe. Aber das, was ich halt, was so für das Fragezeichen für mich, also für mich ist nicht das Fragezeichen die Distanz oder die Stunden, weil lange Rennen habe ich allemal schon gemacht. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie komme ich mit den Abfahrten zurecht? Wie konkurrenzfähig bin ich da? Weil, glaube ich, bergauf und in den Flachstücken, da kann ich auf jeden Fall mithalten. Aber ist die Frage, wie viel verliere ich bei den Abfahrten? Wie kann ich das wieder aufholen? Oder
Aber realistisch gesehen, also es gibt eine oder ja,
Ja, die ersten zwei Abfahrten da, ja.
zwei. Ja, das wird aber auch selbst für die Frauen in der ersten Startgruppe, die dann zusammen mit den Männern starten, wird es auch schon schwer sein, so zwischen, da wird jeder, also das ist ja kein Zeitfahren, wo jeder nacheinander freie Fahrt haben
Ja.
könnte, sondern das ist ein Massenstart, die starten alle zusammen und die schnellen Frauen wühlen sich dann wahrscheinlich auch durch die Männer durch und können auch nicht so schnell fahren, wie sie eigentlich könnten. Also ich glaube, da wird sich jeder irgendwie einreihen müssen in der Abfahrt und dann ja, dem Hinterrad folgen oder halt überholen. Also kurzum, du wirst da nicht so viel verlieren werden, wie du eigentlich denkst, denke ich.
Ja, wir werden sehen.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wird ein spannendes Rennen.
Auf jeden Fall sind zum Glück die Wetterbedingungen für Samstag ganz gut gemeldet. Morgen ist der erste Tag, wo mal nur die Sonne scheinen soll und Samstag soll es wohl auch relativ trocken bleiben. Und dann sind es eigentlich fast von der Strecke her wahrscheinlich relativ gute Bedingungen, weil es ist nicht zu trocken. Es könnte wahrscheinlich in den Flachstücken ein bisschen trockener sein, dass man nicht so einsinkt, aber an anderen Stellen, glaube ich, gibt es einem schon einen Vorteil, weil es nicht so so trocken ist, dass man irgendwie wegslidet oder irgendwie da gefahren hat. Deswegen ist es ein Für und Wider, das ist, wie die Bedingungen hier sind.
Es gibt so ein, ja, im Offroad-Bereich gibt es halt so ein Zwischending, ne? So, wenn das so anfängt anzutrocknen, aber da gehen wir jetzt so richtig ins Detail rein. Aber wie du hast schon vollkommen recht, also das ganz matschige, rutschige ist einmal technisch auch auf der nassen Seite, aber wenn es auch zu trocken wird, dann ist es genauso rutschig, aber auf eine andere Art und Weise. Aber ja, wie du schon gesagt hast, in den Flachstücken macht es halt ein bisschen anstrengender und zäher, weil das einfach
Ja.
der Rollwiderstand einfach höher ist.
Ja, deswegen wird es bestimmt ein bisschen langsamer sein, als sie sich das hier vorher ausgerechnet haben von den
Und
Zielzeiten.
dann noch länger und Fueling wird wieder ein Thema sein.
Genau, aber wir sind ja zum Glück gut aufgestellt mit hier unserem Lieblingsgel Mango, was wir uns dann
Genau.
regelmäßig reinpfeifen werden, an Stellen, wo man jetzt mal Asphalt hat, wo man sich dann in Ruhe verpflegen kann und mal auch die Hände vom Lenker nehmen kann.
Aber wie sich das auch gehört, stecken wir natürlich das aufgebrauchte Gel wieder ein
Ja,
und schmeißen
natürlich.
sich einfach weg, ne?
Wir sind hier bei der Gravel Earth Series.
Genau.
Da ist Umweltschutz ganz groß geschrieben.
Aber hallo. Da wird nur in den offiziellen Litter-Zones kann man da die Taschen leeren.
Gelittert.
Glittert. Glittert. Ja, ich hoffe, wir schmeißen dann da nur die Gels weg und nicht irgendwie noch. Uns in irgendeiner Kurve noch weg. Ja, auf dem Rad bleiben wird auch ein großes Thema sein. Und es
Ja,
wird.
stürzen will ich auf keinen Fall. Bei mir steht das Motto Safety First. Bei dir wahrscheinlich ist ein bisschen mehr Risky First angedacht. Aber was ich halt auch an der Strecke wirklich richtig cool finde, also wahrscheinlich haben wir da am Samstag keine Zeit für, aber als wir jetzt auch gestern die ersten beiden Climbs da gefahren sind und auch heute bin ich ja nochmal den mittleren Part sozusagen gefahren.
Du hast eigentlich schon mehr von der Strecke gesehen als ich.
Ja, ich bin gut vorbereitet.
Wie immer.
Ja, genau.
Nicht so wie ich hier im Podcast.
Aber auf jeden Fall, dass es landschaftlich halt super schön ist hier, also die Strecke und dass hier auch viel also sehr abwechslungsreich ist. An bestimmten Passagen sind eher so Schiefersteine, dann ist nochmal ein bisschen sandiger und man hat manchmal einen richtig coolen Ausblick nochmal über die Region, also landschaftlich und so von der Strecke her ist es wirklich ein richtig, richtig cooler Track und macht ungemein Spaß hier zu fahren und ist auch mal für mich als Roadie, der dann eher so auf den Straßen unterwegs ist, auch nochmal ein ganz neuer Eindruck, dass man da ja abseits von Autos teilweise auch richtig schnell fahren kann. Da gab es auch richtig coole, schnelle Abfahrten so im Mittelpart, die echt super viel Spaß gemacht haben. Also ich habe ein bisschen Blut geleckt, muss ich sagen, im Offroad-Bereich.
Ich glaube, das wird auch unabhängig vom Ergebnis jetzt, wird es, glaube ich, nicht dein letztes Offroad-Abenteuer werden. Da gibt es schon noch echt geile Rennen, auch wie du schon gesagt hast, auch einfach divers von den verschiedenen landschaftlich, kulturell, wenn es dann irgendwie international wird. Also, das ist schon echt. Und du bist einfach auch, ja, das klingt immer so abgedroschen, aber naturverbunden einfach. Du nimmst es ganz anders wahr, als wenn du da einfach auf irgendeiner Straße unterwegs bist. Aber nochmal zu der Girona-Gegend. Ich meine, wir machen uns immer über die Paranormal-Craveler hier lustig und wie überlaufen die Stadt hier eigentlich ist. Aber das alles hat ja auch einen Grund. Also Girona wurde, glaube ich, in Ende 90er so von den ersten Profis entdeckt. Damals war es, glaube ich, eher noch ein Geheimtipp. Und mittlerweile ist es ja echt touristisch ja, komplett ausgeschlachtet, ist vielleicht das falsche Wort, aber so, du findest alles, was du als Radsportler hier zum Trainieren brauchst oder als Sportler generell. Running ist ja auch hier,
wird auch
immer größer.
Ja.
Und es ist ja einfach eine mega Gegend, vom Wetter her eigentlich gesegnet, nicht weit weg vom Strand. Ich meine, ich glaube, im Training warst du mit Sicherheit auch vorne am Meer, oder?
Ja, ich bin auch die Küstenrunde relativ oft gefahren.
Ja, das ist mega geil da.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, dieser Hype hat halt auch in den letzten 2-3 Jahren, ich meine, das sieht man hier auch am Trucker, die haben sich ja extrem schnell zu einem relativ großen Rennen entwickelt. Und genauso ist es eigentlich auch hier. Ich bin jetzt die letzten 2-3 Jahre immer im Frühjahr statt auf Mallorca hier im Trainingslager gewesen. Und da hat man auch schon gemerkt, dass es von Jahr zu Jahr mehr geworden ist. Aber ich finde das Angenehme im Vergleich zu Mallorca ist es zwar hier in der Stadt, ballt sich das dann auch mit den ganzen Hipstern und Influencern und auch Profi-Radsportlern. Aber wenn man dann mal draußen ist und halt auch sich irgendwie coole Routen raussucht, dann sieht man halt teilweise 2 Stunden weder ein Radfahrer noch ein Autofahrer. Also man kann hier einfach richtig schöne, lange Strecken fahren, ohne dass man Autos sieht. Es ist sehr abwechslungsreich. Man kann dann hier wie hier den Hausberg, der halt so knapp 8 Kilometer hat, kann man aber auch in der Barcelona-Gegend da um Olot auch rum mal 20 Kilometer Anstiege fahren oder 15 Kilometer Anstiege. Und das ist einfach schon super cool. Also mega gute Bedingungen einfach.
Ich meine, ich habe so einen kleinen, ist ja fast Heimspiel für mich als
Sag mal Andorranese.
Ich mache da auch immer Witze drüber. Ich sage immer Androide. die offizielle Beschreibung im Deutschen kenne ich gar nicht. Andoraner, Androide. Androide klingt immer cooler. Ja, das ist mega. Also ich finde, du bist so schnell aus den Ballungszentren irgendwie raus und findest dich dann wieder auf gottverlassenen Straßen, kein Verkehr, aber trotzdem total ja, einfach landschaftlich schöne, schöne Gravel Roads, Single Trails, also das Straßennetz ist auch trotzdem, dass wir hier im Hinterland in Spanien sind, teilweise
richtig gute Straßen.
Richtig gut, ja.
Ja, ja.
Und du denkst dann so, ey, das kann doch nicht sein. Nee.
Ja. Teilweise besser als dann bei uns im Odenwald,
ja,
ne?
Ich wollte es nicht aussprechen, ja, weil der Penner macht sich wieder lustig über die deutschen Straßen, aber das ist wirklich so.
Ja, ja. Und das Krasse ist halt auch dadurch, dass es jetzt die letzten Tage oder letzte Woche so viel geregnet hat, ist es halt noch verhältnismäßig grün alles. Also ein richtig saftige Wiesen, grüne Bäume, Sträucher. Also ist einfach gerade schon naturell sehr beeindruckend hier die Region.
Aber die hat es auch echt gebraucht. Also ich habe das ja schon mal Fahren, glaube ich, erzählt, dass der Winter hier für die Leute und die Natur echt hart war. Da hat es den ganzen Winter über nicht so viel geregnet wie jetzt die letzte Woche. Und die hatten in Barcelona auch schon Restriktionen, was der Wasserkonsum angeht. Also die durften die Pools nicht mehr füllen, die durften keine Sprinkleranlagen mehr anschalten, weil einfach die Wasserreservoirs im Hinterland, die waren am Limit im Winter schon. Und eigentlich ist es mit dem Schmelzwasser und mit dem Schnee eigentlich immer schon gedeckt, aber auch die Skisaison in den Skigebieten war richtig schlecht den Winter. Vielleicht kommt jetzt halt das ganze Wasser jetzt einmal runter, was der Winter über ausgeblieben ist.
Ja, ja, das kann
aber
gut
die,
sein.
Aber die Natur braucht es, also du siehst auch jetzt, die Pflanzen,
die lechzt nach Wasser.
Die saugen das komplett auf und blühen so richtig jetzt im Anfang Sommer. Ist es eigentlich noch Frühling? Was ist
ja,
es
ist noch Frühling.
Frühling.
Ich würde mal sagen, ist 21. Juni ist, glaube ich, Sommer.
Okay.
Sommeranfang, genau, das ist das Sommerwende. Das ist der längste Tag des Jahres, am 21.
Siehste?
Juni, glaube ich, ja. Aber um nochmal auf unsere Freunde, unsere Hipster-Freunde in den Uniforms of Cycling zurückzukommen. Das Schöne an Girona ist ja zum einen aber auch diese diese coole Kaffeekultur, die es hier mittlerweile gibt. Und einfach kriegst an jeder Ecke ein geiles Avocado-Toast oder ein Banana-Bread-Toasted und irgendwie, ja, coole, hippe Cafés. Und manche machen sich ja darüber auch ein bisschen lustig, dass dann hier bestimmte Radfahrer einfach nur von Café zu Café hoppen, ja, irgendwie 40 Kilometer um Girona kreiseln und dann wieder im nächsten Café sitzen. Ist jetzt nicht mein Fall. Ich fahre dann eher die 200 und dann sitze ich wieder in Girona im Café.
Ja, du verdienst dir halt den Cortado oder den Espresso
und den Cappuccino.
Auch eins von meinen Favorites. Aber die Leute, also ich habe immer ich persönlich fühle mich da angegriffen nach so einer harten Einheit, wenn dann hier Karl mit dem Oberlippenbart und der Rahmentasche und mit dem kompletten 5000 Euro Paranormal-Outfit halt einfach nur einmal durch die Innenstadt rollt und dann sich den gleichen Lifestyle aneignet, den ich mir mit meiner harten Arbeit, Schweiß, Blut und Tränen verdient habe. Spaß beiseite. Wir sitzen natürlich auch im gleichen Café und haben genauso Spaß wie alle anderen. Aber trotzdem geht es mir auf den Sack.
Aber wie gesagt, ich finde es halt irgendwie doof, wenn dann Leute sagen, ja gut, da gehen ja nur Hipster hin und die Stadt ist völlig überlaufen und irgendwann fängt es das fast zum Überlaufen. Auf der anderen Seite finanzieren die halt auch die ganze Radsportwelt. Und wie gesagt, jeder kann ja machen, was er will, ja. Ich fahre halt lieber gern 200 Kilometer Rad, ja, und wenn man halt nur 60 fahren will, dann soll man halt 60 fahren. Ich finde halt immer leben und leben lassen. Und wenn, wünschte mir von denen manchmal ein bisschen mehr Akzeptanz, weil man wird dann schon, wenn man nicht in der Uniform rumläuft, schon ein bisschen komisch angeschaut. Aber wenn beide Seiten sich da einigermaßen tolerant entgegentreten, dann kann ich damit umgehen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ein diplomatisches und
das ist Juristendeutsch.
Jurist, genau, das ist richtig, da kommt die Juristin, du wolltest gerade sagen, da kommt die Juristin raus. Ich bin da ein bisschen spitzer mit meinen Formulierungen. Nein, Quatsch, das kann ich genauso unterschreiben.
Ja, der Lukas, der ist so ein Heißblüter. Ja, der haut gerne mal auf den Tisch.
Da kommt mein 5% iberisches Blut raus. Hast du eigentlich schon mitbekommen, dass ich
5% Iberer
bin? Ja, Ibere.
Iberico-Schwein.
Schwarzfuß. Ich habe meine Sorgen noch nicht ausgezogen, aber du kannst gleich mal gucken. Vielleicht bin ich echt so ein Pata Negra, ja, ich glaube ja schon. Ich habe mal so eine DNA-Analyse gemacht.
Und du bist 5% Heritage. Spanier.
Ich bin tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, also auf welcher wissenschaftlichen Grundlage auch immer, aber 5% spanisches Blut fließt in mir, 10% ich glaube Engländer.
Kann man
Engländer
das untersuchen lassen?
Ja, kann man tatsächlich. Es gibt zwei Anbieter.
Hast du Neustadt gemacht, Neustadt an der Weinstraße und einmal ein bisschen Wein noch reingekippt.
Genau, so ein Riesling.
In die Blutanalyse.
Und noch ein bisschen Riesling. Und
dann Rioja, oder ja, kommt das dann hier? Keine Ahnung.
Doch, der
Freschenet.
Freschenet, das ist ganz schlimm. Das ist so eine komische Brause.
Brause. Ja. Brause.
Ja. Da gab es mal so eine Werbung.
Ja, mit dieser Rose.
So schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel, yeah. So ein komisches
Nee, das war aber nicht Freshnet, das war Schöfferhofer.
Oh, dann verwechsel ich es gerade komplett. Okay, sehr, sehr gut für das Aufklären. Aber ey, manchmal habe ich auch so Sachen im Kopf, da bin ich so felsenfest davon überzeugt, ich hätte jetzt mein Leben drauf gewettet, dass die Freshnet-Werbung mit diesem geprickelt hat im Bauchnabel.
Das ist ja schön, dass du dann mir glaubst.
Ja.
Vielleicht habe ich dich auch nur getäuscht.
Nee, du hast
recht.
Nee, du hast vollkommen recht, ich erinnere mich wieder.
Aber ich wollte nochmal, spannenderweise, ich habe dich ja jetzt nach vielen Tipps gefragt, weil ich bin ja neu in der Offroad-Szene und dann habe ich mir am Berg ein paar Tipps geben lassen, wie man die richtige Linie findet. Linienwahl ist entscheidend. Dann auch natürlich, wie man, ich habe gemerkt, der Lukas, der fährt auch viel im Stehen. Wie man dann richtig die Climbs im Stehen anfährt, weil ich bin ja auf der Straße auch gerne im Stehen fahrend. Hier Offroad traue ich mir noch nicht so, weil ich wegen meinem Gewicht immer relativ schnell durchrutschen, meine Reifen. Und was ich mega interessant fand, dass du deine Intervalle gar nicht im Offroad-Bereich dann fährst, sondern viel auch auf der Straße fährst.
Mhm. Ich finde es einfach kontrollierter. Also ich fahre die, im Winter fahre ich die zu 80% sogar auf der Rolle. Ich habe schon, hab gesehen, du bist auch viel auf der Rolle unterwegs.
Ja,
Wahrscheinlich
also
auch einfach wegen der
wegen
Lupt.
Lichtverhältnissen, genau, und es ist effektiv.
Ja, finde ich auch. Ich wurde immer als Junior irgendwie komisch angeguckt, weil ich damals einen Trainer gehabt habe, der schon, ja, der da so einen Fokus drauf gelegt hat. Aber ich habe mir das als
Also bist du schon auf der Rolle
Jugendlicher.
gefahren, als es auch noch keine Smart-Trainer gab?
Nee. Ich bin da echt gefahren. Da gab es noch diese klassischen
Textrollen.
mechanischen blauen
Ja.
mit diesem Seilzug,
Ja,
den du dann
genau,
so
den du
festgezogen
vorne
hast.
an den Lenker gemacht hast und wo dann irgendwann manchmal so eingerostet war, dass du kaum noch den.
Vom Salz und
Genau.
von der
Vom
Säurehartigen,
Schwitzen. Ja,
genau,
genau.
was schon so durchgefressen war von der reinen
Genau.
Körpersaft.
Dass du es nicht
Ja,
mehr
auch
wär.
ekelhaft, so ein bisschen. Aber irgendwie auch geil. Das hat sowas von so einem Untergrund-Gym,
Ja, auf
so
jeden Fall.
Pain Cave-mäßig.
Ja, so Eisen halt, so, wo
Ja.
es so Eisengewichte gibt, sowas
Ja.
in der Art und Weise.
So ein richtiges Oldschool-Gym.
Ja, weil ich habe das auch früher gemacht. Also ich habe ja schon früh angefangen auch mit Rennradfahren, so mit 14.
Ah, das war
Und
dann gar nicht
dann,
so früh.
ja, also
Also
für
verhältnismäßig.
Frauenverhältnisse
Ja.
und für mich war nicht im
Wie
Verein.
kommst du eigentlich zum Radsport erstmal
Über
generell?
meine Eltern.
Okay.
Also mein Vater
Wie
war schon
mich.
immer großer Radsportler und meine Mutter auch dann.
Professionell?
Nee,
Immer
eher
so
Hobby.
Freizeitsport.
Genau.
Aber auch Rennen gefahren.
Nee, gar
Okay.
nicht. Eher so RTF.
Okay.
Aber dann habe ich irgendwann auch meine Rolle mir organisiert und dann bin ich dann immer unterm Carport. Wir hatten so einen Carport im
Ja,
Garten,
ja.
weil da war es wenigstens so überdacht, aber nicht zu so warm. Und dann immer unterm Carport da auf der alten Tex rumgerollt. Und
Die
jetzt habe ich ja,
blau-silberne, diese hellblau-silberne.
genau. Oh nee, 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 dunkelblau noch. Die waren noch
Dunkelblau.
dunkelblau und dann die nächsten, weil die moderneren waren dann
Okay.
schon hellblau.
War das die dunkelblaue mit dem orangenen Griff, der so auf
Ja,
und zu ging?
genau.
Ja.
Und jetzt habe ich ja auch immer noch Tex als Sponsor, also Garmin Tex. Und jetzt bin ich halt auf der Neo unterwegs, was halt Welten sind, ne?
Ich habe auch eine, aber nicht gesponsert. Vielleicht können wir da mal, können wir noch mal
Den
quatschen.
Kontakt herstellen
Ja,
zu meinem Lieblingsfelix bei Garmin.
ich habe noch mal, ich habe meine Tax-Rolle, meine Tax-Neo, aber nicht die zwei. Ich habe die Neo, die alte Neo. Du hast wahrscheinlich die ganz neue.
Nee, ich habe die ganz neue.
Ja, ich,
Ich habe die
das,
Zweier gehabt und jetzt habe ich die ganz neue.
ja, ich habe die alte noch mit meinem eigenen Geld gezahlt. Ja. Aber das ist echt, also da kann ich auch unabhängig Werbung dafür machen. Finde ich persönlich mega geil.
Ja, weil die ist halt sehr stabil. Die ist zwar sehr schwer und vor allem die neue, die Dreier, ist noch mal schwerer als die Zweier. Aber das Coole ist jetzt, du hast die Einser, die Neo 1.
Nee, es gab ja eine Neo
Ah, 2 und
2
dann die
und eine Neo 2T
2M
oder.
oder sowas. Oder T, genau. Und
Weiß ich nicht.
jetzt heißt sie 3M oder
Okay.
so. Und für die gibt es jetzt diese Motion Plates, die es halt für das Upgrade gab.
Aber findest du es geil,
Ja,
das
mega
Rumgewackel?
geil. Mega geil.
Aber.
Also du, ich bei Intervallen stelle ich das aus, das Gewackel.
Okay.
Du kannst es jetzt praktisch an- und ausstellen. Das konntest du halt vorher nicht machen bei den anderen. Da hast du es dran geklickt und dann war es immer so nervig, das abzubauen. Und so kannst du jetzt dich einfahren, noch mit der Bewegung. Dann stellst du das aus, dann fährst du im starren Modus, kannst die Intervalle fahren und kannst fürs Ausfahren oder dann für den Cooldown wieder in den anderen Modus gehen. Und die Bewegung macht es einfach viel angenehmer, auf der Rolle zu fahren. Also ich habe es am Anfang, ich habe mein Lieblingsfelix von Garmin, der hat mir die gleich mitgeschickt gehabt, damals mit der Rolle. Und ich habe sie halt immer nie dran gemacht, weil ich dachte, aber diese Fets, da habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Und dann hat er dann irgendwann mal geschrieben auf meine Insta-Stories, warum benutzt du eigentlich die Motion Plates? Und ich so, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich sie mal dran gemacht und das war echt wie so ein Aha-Erlebnis, weil du hast halt viel mehr Bewegung. Und ich habe jetzt auch von meinem Coach gehört, der hat gemeint, dass es auch angeblich, also ich weiß nicht, ob es wirklich bestätigt, dass manche Ermüdungsbrüche bekommen haben, wenn sie relativ viel, vor allem Triathleten, die viel auf der Rolle Indoor trainiert haben und dann halt in dieser starren Position waren und dann teilweise auch mit niedriger Trittfrequenz dann irgendwelche Intervalle gefahren sind, dass es auch die Gefahr für Ermüdungsbrüche erhöht hätte in der Hüfte und so.
Ja, du hast halt, das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, du hast halt im komplett starren Modus diese leichten Kippbewegungen in der Hüfte, gerade aus der Hüfte raus, die werden halt komplett, also die muss der Körper ja absorbieren.
Ja, genau.
Und im freien Gelände hast du ja immer diesen, also
Die Bewegung noch mit
manche
drinne.
machen das ja extrem, die schlingern ja richtig
Ja.
so, aber ja, da. ich weiß nicht, wie das physisch oder wie man das erklären kann. Man bleibt ja trotzdem stabil, aber du, der Körper kann so ein bisschen mehr arbeiten und man ist nicht so in sich gefangen. Aber ich stelle mir immer diese Motion Plate so vor, als ob das.
Nee, das ist wie so eine Schaukel. Also bei Intervallen
hast du. Das fühlt sich natürlich an.
Bei Intervallen hast du die Gefahr, dass sich aufschaukelt. Aber wenn du so im freien Modus so ganz normal fährst und auch wenn du so bis Zone 2, 3 sowas fährst, damit kannst du mit den Dingern ganz gut fahren, da schaukelt sich das nicht auf. Und da hast du einfach mehr Bewegung und das Gefühl, ich fahre ja auch mal lange Sessions, ich fahre ja auch mal teilweise 4-5 Stunden auf der Rolle.
Ja, ich auch. Er ist krank eigentlich, ne?
Ja, genau.
Da denken auch manche, die haben einen kompletten Schuss.
Ja, yeah. Aber da hast du auch überhaupt keine Sitzprobleme mehr. Also du hast mehr das Gefühl wie draußen.
Also, gibt es auch so Kopfsteinpflaster-Feel, das so vibriert oder so?
Bei der Tex?
Ja.
Ja, das kannst du ja einstellen, dieses Road-Feel. Aber das muss man nicht machen. Fährst du dann noch Swift oder fährst du?
Ich fahre echt nur richtig stumpf nach so, also einfach nur die Wattzahl eingestellt.
Ja. Yeah.
Und dann Programme, die ich mir vorher programmiere.
Okay. Und guckst du irgendwie was oder hörst du nur Musik?
Tatsächlich gucke ich mir die alten Stages vom KP-Pick an, immer um mich vorzubereiten aufs nächste Jahr.
Ja, geil.
Also sind dann halt, ja, immer so, die Übertragung geht immer so 4 Stunden und da habe ich eine Session, halt eine Etappe.
Ja. Yeah.
Und dann so eine Woche, wenn es so richtig regnet, eine Woche lang, dann bin ich halt eine Woche
bist
lang
bist du durch
drin.
Mit der Stage? Genau, wer hast einmal die Stage durchgefahren?
Ja, oder das ganze KP-Pick. Ja. Yeah. Dann muss ich mir andere Jahre angucken. Aber fährst du Swift auch?
Ja, ich fahre schon auch Swift. Vor allem, wenn ich Intervalle fahre, fahre ich mit Swift. Und da fahre ich eigentlich mit Swift und Musik. Wenn ich jetzt mal so locker rolle, dann schaue ich auch mal irgendwie was.
Und die nächste Frage, fährst du mit Ventilator?
Ja.
Muss, ne?
Ja. Also ich bin früher nicht mit Ventilator gefahren, das geht nicht.
Nee.
Vor allem auch, wenn du jetzt, ich fahre jetzt strukturiert. Ich bin ja die letzten 2 Jahre auch so, bevor meinen Ötzi-Erfolgen, bin ich ja so immer nur nach Gefühl gefahren und so einfach viel hilft viel. Viele Kilometer fressen und schrubben. Und jetzt seit November habe ich einen Coach, weil, wie gesagt, ich mache ja einen Ironman und da muss man 3 Sportarten kombinieren. Da dachte ich mir, das lasse ich mir lieber in die Hand von jemand anderem geben, weil sonst übertreibe ich es wieder. Und seitdem fahre ich ja jetzt auch strukturierte Intervalle, sowas wie 30-30er und 40-20 und den ganzen Kram. Und da musst du mit Ventilation, also mit Airkühlung fahren, weil sonst gehst du ja ein.
Und jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Frage mit den Offroad-Intervallen. Ich fahre die manchmal auch, aber dann kombiniert mit so technischen Abfahrten. Aber dann kannst du halt weniger diese im Gelände noch auf die Uhr gucken und hinsetzen.
Ja, ja.
Und das ist so schwierig.
Ja.
Und gerade auch, was du nochmal gesagt hast, im Stehenfahren. Du bist halt, also der Vorteil bei mir, auch auf dem Gravelrad jetzt insbesondere, wenn es wie steil wird und technisch, im Stehen kann ich das Gewicht einfach nochmal besser hin und her verlagern.
Mhm.
Aber dann nimmst du halt einfach auch Potenzial einfach weg, was du in Vortrieb umwandeln kannst. Also deswegen fahre ich die Intervalle selten im Gelände einfach, weil du kannst das nicht so punktuell festsetzen, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt hier 450 Watt im Schnitt hoch und
yeah.
das ist so schwer machbar.
Ja, yeah, ja, yeah, auf jeden Fall. Und von den Strecken dann halt auch, ne?
Mhm.
Ich merke das jetzt selber, wenn ich jetzt richtig schnelle, harte Intervalle, zum Beispiel auch auf dem Zeitfahrrad, also auf dem TT fahre, dann ist es teilweise auch echt haarig mit dem Verkehr, ja. Wenn du dann irgendwie mit 40, 45 Sachen bei gutem Winter durch die Gegend ballerst, das ist schon auf der Rolle, da kannst du halt einfach den Kopf ausschalten und kannst dich einfach nur auf diese Leistung konzentrieren. Das ist schon nochmal was anderes. Wobei mir es draußen viel, viel leichter fällt, die Watt zu realisieren, anstatt drinnen. Also,
aber ich glaube, da gibt es auch wahrscheinlich auch einen Algorithmus oder eine Formel, was
wie man es abzieht. Ja, bei mir sind es schon fast 20%, würde ich mal sagen. 15-20%.
Aber auch einmal die. Ich glaube, die Haltung, dass du eben nicht aus dem ganzen Körper arbeiten kannst, weil du so, weil du in dir selbst gefangen bist, weil das Rad feststeht. Ich glaube, daran liegt es auch zum Teil. Und wegen der erhöhten Kerntemperatur, einfach wegen Fahrtwind.
Ja.
Und wenn machst du das unterm Carport oder machst du
nur so ein Trainingszimmer.
Aber dann sind es ja auch dann irgendwann 25 Grad da drin.
Ja, ich versuche halt immer die Tür aufzumachen, Fenster gekippt.
Ja, aber selbst dann ist es immer.
Also ja, es erhitzt sich auf jeden Fall mehr. Du hast keinen Fahrtwind.
Ja.
Das ist schon was anderes.
Ja. Das macht wirklich was aus. Und frische Luft und Sauerstoff.
Aber wenn du dann im Winter viel Rolle fährst und auch auf der Straßenintervalle, hast du dann das Gefühl, dass du dann auch so ein bisschen das Feeling für die Abfahrten verlierst und dass du wieder mehr Abfahrtstraining oder machst du Abfahrtstraining, gezieltes Abfahrtstraining?
Ich glaube, das sage ich auch zum. Also, ich fahre so wenig. Ich weiß, da bin ich vielleicht von meinem Talent zu sehr
Gesegnet.
gesegnet, als dass ich da wirklich aktiv dran arbeite. Aber ich merke auf jeden Fall, wenn ich mir Zeit dafür nehme, und im Sommer mache ich das ganz oft, da gehe ich einfach in den Bikepark, also vor Highlights oder vor Rennen, wo ich weiß, dass ich da performance-technisch noch ein bisschen feilen muss in der Abfahrt. Nehme ich mir am Ruhetag immer Zeit. Ich lebe ja direkt am Bikepark und bin dann einfach, setze mich in den Lift rein und mache ein paar Abfahrten im Ruhetag.
Okay.
Also ich mache es
Also
dann
gezielt nur
genau,
abfahren.
gezielt nur Abfahrt. Das mache ich dann schon.
Okay.
Ich finde aber, die gezielten Intervalle auf der Rolle, die nehmen wir jetzt nicht die Zeit weg, die ich dann hätte, um irgendwie Abfahren zu trainieren. Also das beißt sich jetzt nicht.
Okay.
Ich mache das schon bewusst so. Ich finde eher andersrum, du profitierst dann auf der Straße von den Intervallen, die du auf der Rolle fährst, weil du kriegst einen ganz anderen Tritt auf der Rolle. So diese
Die
Konstante,
Kraft,
den
ja.
konstanten Widerstand, den du auf
Ja.
der Rolle hast, der lässt sich so schwer auf der Straße auch simulieren.
Ja.
Und dann kommt dir eher auf der Straße kommt dir das einfacher vor.
Ja, genau, auf
Ja,
jeden Fall.
ja.
Und was würdest du sagen, was ist der Unterschied jetzt bei, wenn du jetzt so Gravel-Abfahrten machst im Vergleich zu Downhill-Abfahrten? Und
Oh,
das ist ja vom Rad wahrscheinlich einfach was anderes, ne, wegen der Federung, die nicht da ist.
ja, das geht halt alles in den Körper rein. Also ich habe es heute auch mit Hans Becking, bei dem ich auch ein paar Tage gelebt habe. Schöne Grüße an Hans, auch wenn er kein Deutsch spricht, der versteht viel und hört wahrscheinlich auch die Episode. Wir hatten es darüber auch gehabt. Das ist vom Kopf her, vom viel besprochenen Mindset manchmal schwierig, weil du hast im Kopf. Du kannst schon so voraussehen, antizipieren, wie sich ein Rad verhalten würde, wenn ich es da über den Sprung springe und in der Landung, aber dann kommt es dann doch anders, wie du denkst, also wie du dir vorstellst, dass das Rad reagiert, und dann ist es eher so ein Schockmoment. Oh, da ist ja doch keine Federung da. Und dann musst du halt doch mehr aus dem Körper arbeiten und das Rad einfach oder einfach schonender fahren, weil einfach das Rad weniger verzeiht als das Mountainbike. Mit Mountainbike. Es ist
Du
eher
kannst.
krass, auch der Umstellung wieder zurück aufs Mountainbike, weil dann denkst du fährst auf dem Sofa bergab. Es ist so, du hast in dem Mountainbike hast du so viel mehr Downhill-Performance. Also es hat schon Sinn gemacht, Federung in ein Rad einzubauen. Deswegen ist
Es
es für
gibt aber
mich
jetzt auch
manchmal.
Leute, die, also wie der Hersteller, die in die Gravel-Räder Federungen
Ja,
einbauen.
aber dann sind wir wieder, dann schließt sich der Kreis
Ja,
wieder, dann sind
genau,
wir
dann
wieder
sie
im
fragen,
Mountainbike.
ja, genau.
Ich glaube, generell muss sich die
Von den
Industrie.
Rennen, oder man muss halt von den Rennen auch gucken, ne?
Eben genau die
Also ist die Frage,
Veranstalter.
du kannst halt nicht ein Rennen machen, wo du die Leute auf den Singletrack steckst.
Genau, dafür ist das Rad nicht gemacht. Das macht als Fahrer keinen Spaß.
Nee.
Und da müssen sich die Veranstalter oder auch die Sportler irgendwie. Ich sage immer, Graveln macht nur Spaß in diesem schmalen Bereich, in dem Offroad-Bereich, wofür das Rad eigentlich konzipiert ist.
Genau, eigentlich ist schon diese erste Abfahrt, die wir da gemacht haben, die
Es
ist
ist schon
eigentlich
zu
schon zu
viel.
haarig. Weil jetzt bei den dritten und vierten Climb oder fünften, sechsten da gegen Ende hin schon, da ist die Abfahrt dann irgendwann so, dass du richtig, richtig laufen lassen kannst und wo du auch merkst, ja gut, jetzt macht es auch richtig Bock mit dem Gravelrad hier Offroad einfach schnell, wo du mal so 50, 60 Sachen auch richtig gut fahren kannst, wo du das Gefühl hast, du hast es auch noch alles unter Kontrolle. Und auch wenn jetzt irgendwie noch was kommt, was unvorhergesehen ist, kannst du noch reagieren, weil bei den anderen Abfahrten hast du teilweise das Gefühl, du kannst gar nicht mehr richtig
Nee, das ist richtig Limit.
gegensteuern.
Ja, das ist richtig
Ja.
Limit. Du bist da, also du musst da fast schon die Augen zumachen und hoffen, dass nichts passiert.
Ja,
Das ist echt so ein Coinflip. Also auch, ja, wie gesagt, da gibt es halt keine Federung, die irgendwas dämpft. Die Reifen sind so schmal, dass da auch wenig Dämpfung rauskommt. Du musst mit dem Luftdruck so runtergehen, dass du überhaupt irgendwie.
ein bisschen
Genau.
abpufferst, ja.
Ja, und dann geht es irgendwann auch auf die Hände und Arme und auch die. Allein schon die...
Auf den Kiefer.
Die Kiefer, auf alle. Es geht auf alles. Also wir sprechen uns nochmal nach den 200 Kilometern.
Ja, wir sind ja, ich bin ja jetzt immer nur häppchenweise sozusagen die Strecke gefahren. Aber ich muss sagen, wie gesagt, bergauf ist es ja kein Problem, da über Stock und Stein teilweise mit dem Rad zu fahren. Das geht einigermaßen. Aber ja, wie gesagt, bergab, da muss man schon vorausschauend da fahren.
Ja. Und du musst einfach dann die nötige Erfahrung mitbringen, um sich da irgendwie auch wohl fühlen zu können.
Ja.
Und ich glaube, für Leute, die halt so wie du einfach ein gutes Bein mitbringen von der Straße und einfach wenig Erfahrung, einfach Erfahrungswerte mitbringen, wie sich so ein Rad Offroad verhalten könnte. Ja. Ich meine, selbst mich überrascht das ja teilweise. Und ich bin echt oft einfach im Gelände unterwegs. Aber trotzdem ist es nochmal was ganz anderes, auf einem 45er Reifen zu fahren wie und ohne Feder, ohne Suspension, wie mit einem Fully.
Ja.
Bei mit 2,4ern Reifen, das ist wie ein Panzer.
Ja, das verzeiht halt alles, ne?
So viele Fehler. Und im Gravelrad musst du wirklich das so, die Lines so präzise wählen, wie du sagst, vorausschauend fahren und darfst dir eigentlich keine groben Fehler erlauben, weil die enden dann direkt entweder mit einem Defekt oder
Im Graben in der Seite. Ja,
wird auf jeden Fall spannend, aber das ist wieder das Positive vom Geländefahren. Selbst wenn du jetzt mal irgendwie vom Rad gehst, ich finde es immer angenehmer, Offroad zu stürzen als auf der Straße.
Ja.
Also auch körperlich.
Lass nicht gleich einfach die Tapete ab.
Mhm. Hast du schon Bodenkontakt gehabt?
Ich hatte bis jetzt nur einen, aber das war kein richtiger schlimmer Sturz. Ja. Aber
auf der Straße?
Ja.
Ja. Klopf auf Holz oder stampf auf dem Boden hier, auf dem Holzboden. Ich find's immer angenehmer. Und das ist auch was, glaube ich, was wir, da sind wir auch uns einig oder gleich in dem Aspekt, dass wenn du im Gelände einen groben Fehler machst und stürzt, dann ist es meistens deine eigene Schuld und du kannst keinen anderen verantwortlich machen dabei. Das finde ich irgendwie angenehmer, als so komplett die Kontrolle abzugeben im Straßenradsport, wo du im Pulk fährst und vor dir stürzt einer und du hast gar keine andere Wahl, als auch mitzufallen. Du weißt eigentlich schon 30 oder 20 Sekunden vorher,
jetzt passiert's. Ja.
Und deswegen, wenn man sich da gut selbst einschätzen kann und klar, Fehler passieren jedem, aber ich denke, auf dem Gravelrad, wenn man sich da einigermaßen im Zaum hält, dass da Stürze weniger oft passieren und wenn sie passieren, dann selbst verschuldet sind.
Ja, es gibt halt viele, die, ich bin mal gespannt, wie es am Samstag wird, ob es so Harakiri-Fahrer gibt, ne? Es gibt ja so Leute, die...
Da darfst du aber nicht mitziehen lassen.
Nee, genau. Die einfach mal das Hirn ausschalten und dann so eine Abfahrt runtersausen. Da muss man einfach, die muss man ziehen lassen. Reisende soll man ziehen lassen.
Geht auch selten gut aus, auf Dauer.
Vielleicht beim ersten Mal noch, beim zweiten Mal dann nicht mehr. Und umso länger das Rennen halt dauert, dadurch, dass es ja auch, wie gesagt, beim Graveln musst du ja viel mit dem Körper auch arbeiten. Es ist energetisch halt auch einfach fordernder. Und ich glaube, deswegen ist die Energieaufnahme nochmal umso wichtiger, dass du auch einfach geistig noch fit bist, fresh, um zu reagieren, ja? Also wenn du dann schon so halb das Energielevel auf halb 8 hängt, so in der Art und Weise, und du dann noch mit anspruchsvollen Strecken konfrontiert bist, ich glaube, dann legt es halt den einen oder anderen eher mal auf die Nase.
Ja.
Das ist halt beim Road nicht so. Mhm. Auch wenn du dann noch grau bist, kommst du noch einigermaßen die Straße runter, ja?
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Katharina, es ist fast ist schon Mitternacht, wir haben jetzt fast 1 Uhr. Das Rennen rückt auch immer näher.
Ja, wir brauchen jetzt Schlaf.
Wann haben wir eigentlich Start, weißt du das?
Ja, wenn ich jetzt in die erste Startgruppe mich noch reinsneaken kann.
Davon gehen wir aus.
Dann haben wir um 7 Uhr Start.
Okay.
7 Uhr am Samstag. Und wir sind zum Glück, wir haben um 19 Uhr ein Dinner, wo es dann endlich Smash Burgers gibt.
Oh ja.
Und bis dahin muss ich dann auch im Ziel sein.
Das dürfte auf jeden Fall machbar sein. Also ich bin echt gespannt, wie du abschneiden wirst. und wie es dir so gefällt.
Ich bin auch gespannt, wie du abschneiden wirst. Ich drücke ja alle Daumen, dass du mal hier da wieder ein bisschen aufräumst in der Gravel-Szene.
Genau, im Hause, Hause SRAM und Ministry drückt man uns gegenseitig die Daumen.
Genau. Und ihr drückt uns hoffentlich da draußen auch die Daumen. Wobei ihr wisst ja schon, wenn der Podcast wahrscheinlich rauskommt, wie es gelaufen ist.
Ja, wenn...
Je nachdem, wie schnell
ich im Schneiden bin. Aber ich glaube, bei so Geschichten, wie wir jetzt machen hier, Face-to-Face-Aufnahmen, lässt sich sowieso schwer was manipulieren in den Aufnahmen. Weil wie du siehst, jeden Fehler, den wir beide machen oder jeden Versprecher, müsste ich ja in beiden Audiospuren ändern.
Und diese technischen Skills, die hast du nicht.
Die habe ich schon, aber das hört sich dann komisch an. Also dass dann... und jetzt haben wir sogar hier tatsächlich ein
Fehler.
Komisches Problem. Es läuft weiter sogar. Das kann ich noch rausschneiden. Ich glaube, ich lade den morgen hoch. Morgen habe ich so ein bisschen Downtime. Morgen vertrete ich mir bloß die Beine.
Genau, morgen wird nur Kaffee in La Comuna getrunken.
Genau, da treffen wir uns wieder.
Genau.
Und ich würde auch dir raten, morgen nicht allzu viel zu machen. Nee, weil du hast dir wieder schon viel zu viel vorgenommen.
Ich fahre nochmal den dritten Recon, den letzten Part.
Ja, du machst unseren Recon.
Und dann berichte ich dir wieder, was ich da so alles gesehen habe auf der Strecke.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. War cool, dass du die Zeit und Muse gefunden hast, mir hier bei der Vorbereitung noch zuzugucken. Das hat echt länger gedauert als gedacht und dafür entschuldige ich mich nochmal hier im Nachhinein.
Ja, auf jeden Fall fährst du besser bergauf und bergab als deine technischen Skills am Mic.
Ja. Hat mega Spaß gemacht. Wie findet man dich?
Mich findet man eigentlich bei Instagram unter Kati Rosi, also mit einem S. Genau, und viele sind auch mit mir auf Strava, da bin ich aber Kati Rossi, also mit zwei S.
Da
gibt es auch ein Fake-Profil von mir, nämlich leider.
Ah.
Da hat sich jemand mit Kati Rosi aus Waldmichelbach bei Strava irgendwie ein Fake-Profil gemacht. Deswegen fragen mich immer viele, warum nimmst du meine Anfragen nicht an? Also mein Profil ist öffentlich. Ihr könnt mich öffentlich bei Strava finden.
Aber kann man euch zwei nicht mal irgendwie verbinden, dass man sich da einigt? Weil Rossi ist ja eher so dein italienisches alter Ego, oder?
Ja, auf jeden Fall hat die Person, die hat es, glaube ich, als Fake gemacht. Die hat praktisch mein Profilbild genommen.
Ja, das ist aber scheiße.
Ja, ich frage mich auch bei Strava, was macht das denn für einen Sinn?
Ja.
Da sieht man das sofort, dass das nicht ich bin. Die fährt keine 600 Kilometer in der Woche.
Die fährt nur 300, was soll denn die Scheiße? Also wenn so ein Imitator hier am Werk ist, dann soll man sich mal auch am Original orientieren.
Messen, ja.
Ja.
Genau.
Das ist echt schon witzig, aber eigentlich ist es schon fast ein Ritterschlag.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe sogar schon ein Fake-Profil auf Strava.
Das ist ja Next Level. Also Fake-Profil, Facebook, Instagram, das ist ja schon Schnee von gestern. Heutzutage hat man ein Fake-Profil auf Strava. Krank, krass. Ja, okay.
Ja, cool.
Wir gehen jetzt ins Bett und sehen uns dann morgen wieder im La Comuna.
Zum Kaffee.
Also, gute Nacht.
Nacht.